At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Ich weiß nicht, ob du dich an das Bild erinnerst, Bundeskanzlerin Merkel mit Ministerpräsidentin Dreyer im Ahrtal, als sie gemeinsam und sie, glaube ich, sogar noch untergehakt hatten, also hier CDU-Kanzlerin, SPD-Ministerpräsidentin, als sie gemeinsam diesen Ort besucht haben. Und ich fand das ein sehr, sehr starkes, ein extrem sympathisches Zeichen.
Fand ich auch. Deswegen frage ich, hätte Olaf Scholz in Magdeburg den Merz einfach zu sich nach vorne ziehen sollen?
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ja, herzlich willkommen. Eins kann man heute garantiert versprechen, es wird nicht saukomisch. Herzlich willkommen zu 61 Millionen Wahlkampf und Strategien. Lieber Frank Staus, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, freue mich, dich wiederzusehen und zu hören.
Wir hätten auf diese Folge gerne verzichtet. Wir haben eine, natürlich wie wir Profis sind, eine vorbereitet für diesen Tag vor Weihnachten. Aber aus aktuellem Anlass haben wir beide gezuckt und gesagt, nee, wir können jetzt nicht irgendwie was Zeitloses erzählen, wo gleichzeitig in Magdeburg eine ganze Stadt trauert. Und jetzt schon gleich die Triggerwarnung dazu. Wir werden relativ unempathisch über Wahlkampfstrategien reden. Und das Mitgefühl mit den Opfern, mit den Hinterbliebenen ist natürlich da. Aber weil es hier um Wahlkampf geht, muss man das einfach mal ein bisschen strategisch betrachten. Und das wäre meine erste Frage, Frank. Ihr als Wahlkämpfer, ihr sitzt dann da und habt euch eure Sachen ausgedacht und vorbereitet. Und auf einmal kommt so eine tragische Nachricht wie aus Magdeburg. Bislang 5 Tote, 200 Verletzte, eine Amokfahrt. Da muss man ja die Emotionen vom Handwerk knallhart trennen. Ne? Also du musst ja irgendwie eiskalt reagieren. So, was bedeutet das für mich, für meine Partei, für meine Kampagne? Und das Leid der Menschen, klar, nimmt man zur Kenntnis, aber muss man dann auch mal ausblenden.
Ja, das ist so. Das bedeutet ja nicht, dass man nicht selbst erschüttert ist und dass man natürlich auch, je nachdem, wo das stattfindet, vor einigen Jahren ja auch in Berlin, wo wir beide wohnen und wo wir auch schon auf dem Weihnachtsmarkt waren, dann natürlich macht man sich da andere Gedanken. Aber auf der anderen Seite hast du völlig recht, es bleibt ja auch gar keine Zeit. Also du wirst ja auch mitten im Wahlkampf als Team konfrontiert mit einem solchen massiven Ereignis und du musst ja innerhalb von Sekunden reagieren oder innerhalb von Minuten, weil natürlich dein Kandidat, deine Kandidatin auch innerhalb von wenigen Augenblicken auf dich zukommen und sagen, was machen wir denn jetzt? Mhm. Und zwar gar nicht mal unter wahltaktischen Gründen, sondern alleine mal, ich brauche ja ein erstes Statement, ich brauche eine Einschätzung der Lage. Und wenn wir da noch eine Situation haben, wie jetzt in Magdeburg, wo die Lage sehr unübersichtlich ist, weil wir ja offensichtlich einen psychisch labilen Menschen haben, der von einer Art des Radikalismus in den rechten Radikalismus abgedriftet ist, nach allem, was wir wissen, dann macht das auch die Einschätzung schon wieder sehr, sehr schwer. Dann ist natürlich auch die klassische Frage, wenn ich jetzt keine Rolle habe, also ein Bundeskanzler, ein Bundespräsident, eine Innenministerin, ein Ministerpräsident des Landes, die haben schon auch eine unmittelbare Rolle und eine Verantwortung. Aber wie wie benehme ich mich jetzt beispielsweise als Oppositionskandidat? Mhm. Wie sieht das denn aus, wenn ich da jetzt hingehe? Bin ich dann eine Art Tourist, der nicht auf die Bilder scharf ist, aber der eben auch zeigen will, ich zeige hier mein Mitgefühl und auf der anderen Seite sich dem Vorwurf aussetzt, eben das ausschlachten zu wollen. Auf der anderen Seite setzt er sich eben auch dem Vorwurf aus, wenn er nicht hinfährt. Und das sind alles Dinge, die müssen in einem Wahlkampfteam wirklich innerhalb von Minuten besprochen werden.
Und es gibt ja auch nicht sofort die eine Meinung, hinter der sich alle versammeln. Da gibt es ja dann auch unterschiedliche Einschätzungen. Mal ganz praktisch, nur mal angenommen, ihr hättet in der Kampagne jetzt zum Heiligen Abend irgendwelche lustigen oder heiteren Bildchen geplant für irgendwelche Online-Kampagnen oder sonst was. Da muss ja auch jemand gucken, was ist jetzt eigentlich im Zeitplan vorgesehen und was stoppt man, weil es unangemessen im Ton ist.
Also ich vielleicht mal ein Beispiel, 9/11 2001, das fand mitten im Berliner Wahlkampf statt, also in dem ersten Wahlkampf, den ich damals für Klaus Wowereit mitgestalten durfte. Und das fand ja zu einem Zeitpunkt statt, wo man auch noch überhaupt nicht absehen konnte, findet das jetzt auch in anderen Metropolen der Welt statt, ne? Weil wir hatten das ja, es waren ja mehrere Anschläge in den USA, es wusste aber auch niemand, folgt jetzt Paris, folgt jetzt Berlin, und da wusste man sowieso schon allein deshalb schon nicht, wie man sich verhalten sollte. Aber was wir auf jeden Fall gemacht haben ist, oder beziehungsweise die Parteiführung, war, dass sie auch mit den anderen Parteien Kontakt aufgenommen hat und zunächst mal der Wahlkampf für ein paar Tage unterbrochen wurde, weil man gesagt hat, wir wissen jetzt gar nicht, auch aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen können wir jetzt eigentlich noch Großveranstaltungen machen. Und wir haben auch sämtliche Gimmicks gestoppt. Also wir hatten, weil die CDU zu dem Zeitpunkt in Berlin sehr lange regiert hatte, hatten wir eigentlich gerade für diese Phase des Wahlkampfes 2,50 Meter hohe Filzpantoffeln anfertigen lassen, in denen Menschen stecken sollten und zu den Veranstaltungen der CDU gehen sollten, um ein Ende des CDU-Filzes in Berlin zu fordern. Und diese Filzpantoffeln, die liegen, glaube ich, heute noch im Kurt-Schumacher-Haus in Berlin, weil die nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Also das zu der Frage Gimmicks ja oder nein. Nein, Gimmicks sind damit raus.
So, zweiter Punkt, du hast es eben gerade schon erwähnt. Ja, der, ich sag mal, Katastrophentourismus. Ich weiß es von Helfern und Helferinnen vom THW oder auch sonst, die da einfach arbeiten. Also Beispiel Hochwasser. Ja, da stehen Menschen im Schweiß ihres Angesichts und schippen Sandsäcke voll. Und dann müssen die das unterbrechen oder auch noch eine Gasse bilden, weil dann irgendwelche wichtigen Politiker dahin kommen, von Heerscharen, von Kameraleuten umgeben. Und eigentlich sollten die besser mal mit anpacken, anstatt da betroffenen Blicks durch die Gegend oder in dem Fall durch die Matsche zu traben. Du hast gerade gesagt, so ein Ministerpräsident, klar, der ist verantwortlich, Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt, aber ein Oppositionsführer oder selbst ein Kanzler, da gibt's ja durchaus Menschen, die sagen, was wollen die denn jetzt hier, die stehen doch sowieso nur im Weg rum. Muss man da hinfahren als wahlkämpfender Mensch oder könnte man auch sagen, ich lasse die Leute in Ruhe, die brauchen mich nicht, wäre das womit man auch punkten könnte?
Ja, wobei du auch immer schauen musst, es gibt die ewigen Motzkis. Den kannst du es nie recht machen. Ne? Also das sind die gleichen Leute, die sagen, wo bleibt der denn, wenn er nicht auftaucht. Ja. Aber du hast schon auch in den Katastrophengebieten, das habe ich auch häufiger als Rückmeldung mitbekommen, du hast schon viele Leute, denen es gut tut. Wenn wichtige Menschen kommen und sie das Gefühl haben, ich bin jetzt hier nicht alleine, und auch wenn sie schnell kommen, denk doch gerade mal jetzt an Pedro Sanchez, beziehungsweise vor allen Dingen den spanischen König bei der Katastrophe in Valencia, wo sie erst ein paar Tage später kamen, sind sie zum Teil ausgebuht worden, aber auch nur zum Teil, muss man wissen. Ne? Also da gab es viele, die gesagt haben, mir war das wichtig, dass die kommen. Aber du siehst daran auch schon, dass du es eigentlich nie richtig machen kannst. Ne? Also, aber als Bundeskanzler, unabhängig vom Wahlkampf, wird bei einem solchen Anschlag. Und das ist, glaube ich, auch nochmal der, ja, auch der Menge der Verletzten und Betroffenen geschuldet, dass man einfach sagt, da wird erwartet, dass man kommt, auch wenn man unmittelbar natürlich gerade bei so einem Anschlag nichts mehr ändern kann. Aber wir haben verschiedene Situationen oder ich habe verschiedene Situationen erlebt jetzt in Wahlkämpfen, die im Umfeld von entweder Terrorismus oder Katastrophen stattfanden. Und ich glaube, es ist ein größeres Risiko, nicht aufzutauchen. Und das haben wir ja auch schon ein paar Mal erlebt. Also das war beispielsweise bei Edmund Stoiber der Fall, wo manche gesagt haben, damals im Oderbruch, der kam zu spät oder er kam
2002,
gar nicht.
Einer der Gründe, sagen Historiker, einige, warum Stoiber, damals ging es um 6.000 oder 8.000 Stimmen Abstand zwischen Söder und Stoiber. Dieses zu spät kommen galt als eine der Ursachen, warum Stoiber nicht gewonnen
hat. Kann sein, muss nicht sein, wird man bei 6.000 Stimmen nie rauskriegen, warum die am Ende gefehlt haben, aber es war auf jeden Fall medial, ist es so aufgefasst worden. Mhm. Da geht es ja dann am Ende auch gar nicht mehr, und das muss man auch hinzufügen, auch medial geht es ja ganz selten um die Leute vor Ort.
Ja,
also muss man auch bei aller Kritik an Politikerinnen und Politikern, es ist ja häufig eher eine mediengemachte Frage, wie das am Ende aufgenommen wird. Dass sie jetzt auch nicht immer persönlich anpacken können, ist auch klar, dass sie auch nicht immer sofort eine Antwort auf alle Fragen haben, ist auch klar, aber Mitgefühl drückt man ja einfach damit aus, dass man eben dort ist und sein Mitgefühl teilt.
Nur in Klammern als Medienvertreter, kritische Anmerkung. Es ist dann und wann auch schon unwürdig, wenn da also mitten in der Katastrophe die Kameraleute mit Ellbogen drängeln, wer das beste Bild kriegt, und auch die Kandidaten und Kandidatinnen dann von ihren Presseverantwortlichen so in eine günstige Kameraposition geschoben werden. Also manchmal kriegt das auch so Züge von, boah, es ist echt unappetitlich. Ne?
Ja, das ist aber an vielen Stellen unappetitlich. Weißt du, ich meine, nicht nur in diesem speziellen Fall, sondern das ist bei jedem Besuch in einem Krankenhaus oder was auch immer, wenn gerade jetzt etwas passiert ist, ist das entsprechend. Das kannst du aber auch nicht immer steuern. Ich will aber mal ein Gegenbeispiel bringen. 2021 Ahrtal. Mhm. Da hatte ich übrigens, weil du das in der Einleitung sagtest, da hatte ich relativ schnell einen Blogbeitrag geschrieben, dass das ein Gamechanger für die Grünen sein kann, und habe darauf einen Haufen entsetzte Zuschriften bekommen, wie ich denn an sowas jetzt denken könnte. Meine Antwort war, weil das mein Beruf ist und weil ich eigentlich an nichts anderes denke als daran. Und das Interessante war, es war keiner. Mhm. Baerbock, wenn ich mich recht entsinne, hat dann Termine wahrgenommen, aber unter Ausschluss der Presse.
Mhm.
Was jetzt zum Beispiel nach all dem, was du anfangs sagtest, ja eigentlich ein Höchstmaß an moralischer Integrität.
Ich würde da hingucken und es mir zumindest mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich das nicht eine ganz gute Lösung fände.
Genau. Fakt ist, sie kam halt dann nicht vor. Deswegen, du bist halt, ja, ich finde das natürlich auch grundanständig, aber dann kommt wieder mein alter Spruch aus dem amerikanischen Wahlkampf: If it's not on TV, it didn't happen. Or if it's not in the media, it didn't happen. Aber das ist zum Beispiel so eine Situation gewesen, wo jemand ganz offensichtlich keine Rolle hatte, im Gegensatz zu ihrer Landesministerin, die ja dann auch zurücktreten musste, in Rheinland-Pfalz, aber die dann später als Bundesministerin zurücktreten musste, weil sie das eingeholt hatte. Also wieder ein anderer Fall. Aber du siehst auch, dass das sehr, sehr hohe Kollateralschäden letztendlich auch in der Politik anrichten kann, wie man sich in dieser Situation benimmt und wie man sich nicht benimmt und wie man sich auch in der tatsächlichen Phase der Ereignisse benimmt. Nochmal, es gibt auch Einflüsse von außen, die dann auf uns wiederum Wirkung haben. Zum Beispiel ganz massiv das Reaktorunglück von Fukushima, dass zwei Landtagswahlen, die kurz darauf stattfanden, massiv beeinflusst hat, nämlich Baden-Württemberg. Also Winfried Kretschmann wurde nur Ministerpräsident von Baden-Württemberg wegen des Reaktorunglücks von Fukushima. Sonst wäre die SPD von den beiden Parteien vorne gelegen und ein Herr namens Nils Schmidt wäre Ministerpräsident geworden. Die hatten aber beide vorher ausgemacht, wer von uns beiden stärkste Partei wird, der stellt den Ministerpräsidenten, wenn es gegen die CDU reicht. Und gleichzeitig war das auch die letzte Wahl von Kurt Beck. Die fand am gleichen Tag statt, wo wir die habe ich betreut, Baden-Württemberg nicht oder wir und mein Team. Und da haben wir wirklich innerhalb von Tagen die Veränderung messen können in der Wahlentscheidung. Also die Leute sind direkt von der SPD zu den Grünen gewandert. Und das hat die SPD jetzt zwar nicht den Sieg gekostet, aber mindestens 5-6 Prozentpunkte innerhalb von 10-14 Tagen.
Und da sind wir jetzt beim Punkt, so traurig das ist, aber wir haben ja schon eine ganze Reihe von Terroranschlägen oder Amokläufen oder Fahrten erlebt und wir kennen inzwischen ein Muster. Als allererstes schreit sehr zuverlässig die AfD, offenbar auch nicht sehr koordiniert. Das sind dann Einzelkräfte, Landesleute, Bundesleute und dann kommt es halt zu den üblichen Schuldzuweisungen. Die Migranten sind schuld und jetzt muss man da noch konsequenter abschieben oder wir haben es ja immer schon gesagt. Ich finde, in diesem Fall Magdeburg haben die demokratischen Parteien angenehm zurückhaltend reagiert und dieses Wettrennen, wer setzt zuerst die Täter-Opfer-Erzählung einfach mal vom Tisch gehen lassen. Ist es so, dass die AfD automatisch von solchen Terrortaten profitiert?
Sie profitiert zunächst einmal immer von Unsicherheiten und von Dingen, die Unruhe ins Leben bringen und in denen Ängste geschürt werden. Also all das, Unruhe, Angst, Disruption, das sind alles grundsätzlich Ereignisse, die dann am Ende populistische Parteien effektiver für sich nutzen können als andere. In diesem Fall ist es ja besonders vertrackt, weil der Täter ja offensichtlich nach allem, was wir wissen, eben eine AfD-Nähe hatte und Merkel den Tod wünschte und Merkel für die Islamisierung Europas und Deutschlands verantwortlich gemacht hat. Das heißt, das Verhaltensmuster ist ja eigentlich eher, oder das Begründungsmuster, soweit man es bisher kennt, ist ja eher entlang der Argumentationslinie der AfD. Der AfD ist das völlig Schnuppe, ne? Weil man kommt aus Saudi-Arabien und fährt auf den Weihnachtsmarkt. Das Ganze macht natürlich auch sowieso logisch überhaupt keinen Sinn, aber das ist ja bei Attentaten sowieso allermeistens der Fall und vor allen Dingen bei Einzeltätern, die offensichtlich noch eine psychische Vorbelastung haben. Aber grundsätzlich ist es so eine Disruption zahlt zunächst mal aufs Konto der Populisten ein. Was dann passiert und wie weit das dann letztendlich auch Kreise zieht, das hängt jetzt auch wieder ganz stark vom Verhalten ab, dass wir jetzt zum Teil ansatzweise jetzt auch schon sehen, dass jetzt quasi nachdem jetzt die ersten Tage vorbei sind, nachdem die Leute sich einigermaßen sortiert haben, nachdem man die Betroffenheit bekundet hat, jetzt kommen dann eben die ersten Forderungen in Blick auf Migration, die mit diesem Attentat eigentlich überhaupt nichts zu tun haben und dieses Attentat auch in keinster Weise hätten verhindern können, die man aber jetzt mal hinterher schickt, Forderungen, die man schon lange mal hatte oder wo man der Meinung ist, das ist jetzt das richtige politische Klima, um sie loszuwerden.
Deine Prognose bis zum 23. Februar sind ja noch genau 2 Monate. Wird der Fall, dass das Drama von Magdeburg bis zum Wahltag hin wirken? Verändert das die Prozentpunkte, die Anteile der Parteien?
Also was wir bis jetzt ja erlebt haben, ist ein hohes Maß an Stagnation. Das hatten wir ja auch schon in den anderen Folgen besprochen. Da geht der eine Laden mal 2 Punkte hoch, dann geht er beim nächsten Mal wieder 2 runter, dann kommt der eine 1 hoch, dann kommt der nächste 1 runter. Das sind alles keine Ausschläge, die bisher für mich signalisiert haben, dass die Leute schon in dem Prozess sind, ihre Entscheidung zu treffen. Insofern kann so eine Ereignis jetzt natürlich nochmal zu neuen Debatten führen. Ich halte aber die AfD in dem Niveau, auf dem sie gerade unterwegs ist, für nahezu ausgereizt, was ihr Wählerpotenzial angeht und die bisher bei den sagen wir eher klassischen Parteien verbliebenen Wählerinnen und Wähler, da sehe ich schon, dass sie am Ende ihre Entscheidung auf Basis von anderen Themen, also vor allen Dingen der dann auch wieder sicherlich im Laufe des Anfang des nächsten Jahres wieder stärker in Fokus geratenen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Land treffen, dass sie das eigentlich am Ende dann doch entscheidender finden, weil man muss auch sehen, die Menschen haben auch eine gewisse Resilienz mittlerweile aufgebaut. So tragisch das ist, dass Terroranschläge stattfinden, dass sie in unseren Nachbarländern stattfinden, dass sie aber auch bei uns stattfinden. Und gleichzeitig glaubt niemand dran, dass es, auch wenn wir jetzt gerade die Attentate der Vergangenheit in Deutschland Deutschland betrachten, dass es dagegen ein Allheilmittel gäbe.
Wir haben ja auch in den letzten Folgen schon über die Bedeutung des, wir haben das Tannenbaum- oder Weihnachtsbaumgespräch genannt. Also viele Menschen fahren über die Feiertage nach Hause, treffen die Familie, Freunde, gute Bekannte. Und da wird natürlich unmittelbar von der Bundestagswahl viel auch über Politik geredet. Verändert Magdeburg jetzt das millionenfache Weihnachtsbaumgespräch in den Familien?
Das wird sicherlich aufgrund der Nähe so sein. Es ist aber auch immer ein bisschen eine Frage, in welchem Stadium befindet sich diese Familie gerade. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel junge Leute mit dabei hast, die jetzt eher kurz davor sind, entweder einen Job zu suchen oder gerade dabei sind oder gerade ins Arbeitsleben eingetreten sind, dann werden die sich sicherlich auch sehr stark Sorgen machen darüber, wie geht's denn eigentlich wirtschaftlich weiter. Ja. Du wirst sicherlich auch Fragen haben bezüglich Ausbildung und Weiterbildung und was mache ich jetzt eigentlich. Aber du wirst auch sicherlich an den Gesprächen manche Ältere, also nicht Eltern, sondern also Eltern, die jetzt irgendwie 50, 60 Jahre alt sind oder darunter, wo mittlerweile auch schon angekommen ist, dass man vielleicht nicht unmittelbar Sorge um den eigenen Arbeitsplatz haben muss, aber dass gerade irgendwas passiert wirtschaftlich in Deutschland, was nicht gut ist. Und das kann eigentlich so eine Debatte dann sehr schnell in andere Themenfelder lenken. Grundsätzlich ist das natürlich, ne, um mit Steffen Mau zu sprechen, ist das natürlich ein Triggerthema. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich erlebe aber auch in meinem Freunden- und Bekanntenkreis schon auch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, die Leute sind erschüttert, aber sie sind auch gleichzeitig nicht, wie es manche schreiben, da irgendwie Deutschland unter Schock oder was weiß ich, was, das erlebe ich überhaupt nicht. Ich meine, die Leute sind traurig, aber auch keineswegs unter Schock. Dafür haben wir das einfach alles schon zu oft erlebt. Und wie gesagt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.
Du hast es gerade schon gesagt, dieser Fall, dieser Täter passt in keines unserer stereotypisiert gelernten Muster. Es ist tatsächlich ein ehemaliger Muslim, der sich inzwischen als Islamkritiker auch öffentlich sehr betätigt hat. Wenn man jetzt nach vorne denkt, dann ist es doch vielleicht schlauer, gar nicht diese alte Christentum gegen Muslime, Inländer gegen Ausländer auszuspielen, sondern eigentlich müsste man doch jetzt sich um das Thema kümmern, wie werden eigentlich ja Menschen, die psychische Probleme haben, wie wird eigentlich mit denen umgegangen? Also dieses Thema ist ja weniger ein, ich sag mal, saudi-arabisches, es ist ja eher eins von psychischen Auffälligkeiten. Wir wissen alle, hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Müsste jetzt ein verantwortungsvoller Politiker, Politikerin fordern, mehr Geld in Prävention, Notfalltelefone oder sowas? Es haben ja offenbar weder Menschen in den Behörden, wo der Täter aufgefallen ist, noch Menschen an seinem Arbeitsplatz in der Klinik. Ja, viele wollen irgendwie ein bisschen was festgestellt haben, aber so gemeldet hat sich keiner. Also Frage, sollte man politisch jetzt in diese Richtung gehen und sagen, wir müssen mehr Aufmerksamkeit auf psychische Probleme lenken?
Also was wir auf jeden Fall, aber auch bei Anschlägen schon auch die längere Zeit schon zurückliegen sehen, ist natürlich, dass vor allen Dingen Einzeltäter häufig psychische Probleme haben. Aber das bedeutet ja nicht, dass es leichter wäre, das auf irgendeine Art und Weise zu erkennen. Also wir haben ja den Anschlag in München 2016, das war ja jemand, der ganz gezielt Muslime oder muslimisch aussehende Menschen erschossen hat, selbst ein Deutsch-Iraner, aber eben auch offensichtlich mit psychischen Problemen, der hat immerhin 9 Menschen erschossen, das haben viele schon vergessen oder verdrängt. Dann hatten wir natürlich jetzt Solingen, das war ein klassischer Anschlag, zu dem sich ja dann auch bekannt wurde. Auf der anderen Seite hatten wir auch Hanau, wo ja auch 9 Menschen mit Migrationshintergrund erschossen wurden. Und jetzt haben wir jemanden, der gegen die Islamisierung Deutschlands auf einen Weihnachtsmarkt fährt. Das ist natürlich einfach ganz offensichtlich verrückt, umgangssprachlich. Und die zu erkennen, ist eigentlich unmöglich. Und wenn du sagst, er hat ja auch noch in einem Krankenhaus gearbeitet, der Mann war ja auch noch Arzt.
Ne? Und der war vom Fach.
Genau, und da haben die Kollegen und Kolleginnen haben gesagt, der war in letzter Zeit ein bisschen seltsam, aber das heißt ja nicht, dass jeder, der seltsam ist, sich ein BMW mietet und in den Weihnachtsmarkt fährt. Und insofern ist das nahezu unmöglich, sage ich jetzt als Laie, das ist nicht mein Beritt, aber daraus eine politische Forderung abzuleiten, halte ich für komplett unredlich. Genauso wie jetzt Forderungen erhoben werden, die mit diesem Anschlag und auch mit den Ursachen dieses Anschlags überhaupt nichts zu tun haben, aber auch gleichzeitig irgendwie suggerieren sollen, wir haben sowas im Griff, und faktisch weiß jeder, der seine fünf Sinne beisammen hat, einen Einzeltäter wirst du nie im Griff haben.
Aber trotzdem erwarten die Menschen doch jetzt zugespitzt markige Sprüche oder Zuweisungen. Ja, aber
erwarten das die Menschen oder kriegen sie es einfach vorgesetzt? Weißt du? Genau, und da würde ich jetzt aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen eigentlich gar nicht erwarten, dass die Leute, die glauben doch überhaupt nicht, wenn du jetzt mit markigen Sprüchen kommst, dass du eine solche Situation ändern kannst. Und jetzt haben wir in dem Fall, wie gesagt, der ist ja auch so kurios, es gibt immer wieder Fragen danach. Hätte man hier was machen, könnte man da was machen? Die Fragen gibt es nach jedem Attentat in jedem Land dieser Welt. In den meisten Fällen kommst du auf marginal zu verbessernde Dinge, nahezu keine dieser Maßnahmen, die dann im Nachhinein gefordert werden, hätte jetzt diesen speziellen Anschlag verhindern können. Und wir haben ja auch eine ganze Menge an Anschlägen, das darf man nicht vergessen, von denen wir alle nie Anschlagsplänen, von denen wir alle nie richtig erfahren werden, die eben tatsächlich aufgedeckt werden. Und wir haben ja auch schon, vor kurzem wurde auch wieder einer, der ist dann geflohen, hat sich dann später selber in die Luft gejagt, mit irgendwelchem Sprengstoff auf dem Bahnsteig gefunden. Das sind alles vereitelte Anschläge, oder denken wir an die Konzerte in Wien, die abgesagt wurden, weil Taylor Swift, weil da eine Terrorwarnung bekannt wurde. Also es wird auch eine ganze Menge schon verhindert. Es ist, glaube ich, schon die Wachsamkeit deutlich gestiegen in Deutschland. Aber wie gesagt, gegen so einen Einzeltäter gibt es nichts. Und wer denn jetzt verspricht, wir haben die Lösung dafür, der setzt eigentlich nur die Maßstäbe so hoch, dass sie nur enttäuscht werden können.
Spannende Frage. Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, ist CDU-Vertreter. Jetzt kommt ein SPD Kanzler dahin. Überlegt man wahlkampfstrategisch, dass man den schwarzen Peter so ein bisschen Richtung Landesregierung schiebt?
Das sehe ich nicht so. Es ist immer wieder versucht worden, aus meiner Sicht wenig erfolgreich, weil wir auch eben über das föderale System eben auch häufig Menschen ganz unterschiedlicher parteipolitischer Zuordnung an zum Teil entscheidenden Stellen haben. Denken wir mal ans Ahrtal, da war der zuständige Landrat von der CDU, der zuständige Innenminister war von der SPD, dann haben die zwar das entsprechend versucht, oder damals auch die Umweltministerin von Grünen. Das wurde dann über Untersuchungsausschüsse und was auch immer versucht, aber am Ende bleibt übrig, dass alle drei dann beschädigt waren und auch nicht mehr in ihrem Amt sind. Auf der anderen Seite vermutlich keine der Maßnahmen, die da besprochen wurden, diese Katastrophe hätten verhindern können. Aber es findet leider statt. Ich erlebe es auch gerade in Spanien. Ich bin ja in Spanien, as we speak, zum Beispiel mit der Katastrophe in Valencia, die ja sehr, 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 sehr groß war, und wo wir eben auch jetzt eine Regionalregierung haben, die sagt, wir waren es nicht, die Zentralregierung zu spät regieren. Diese Zentralregierung ist PSOE, also sind die Sozialisten, und die zuständige Landesregierung ist PP, Partido Popular, also die Konservativen. Und da findet das bis zum Abwinken statt und alle sind komplett abgestoßen von diesem Schauspiel.
Frage zum politischen Anstand. Völlig klar, dass sich die Kameras bei den teilnehmenden Politikern auf den mächtigsten und wichtigsten stürzen, also auf Olaf Scholz. Der Oppositionsführer geht da so ein bisschen unter. Der steht so in der zweiten Reihe und kann sich da bestenfalls, gut, auch dank seiner Körpergröße, vielleicht nochmal so ins Bild recken. Wäre es ein Zeichen des politischen, demokratischen Anstands gewesen, wenn Olaf Scholz gesagt hätte, komm her, Friedrich Merz, Kühnkram hin oder her, wir stehen das jetzt hier gemeinsam in einer großen Koalition der Anteilnahme durch?
Also das hat stattgefunden. Ich weiß nicht, ob du dich an das Bild erinnerst. Bundeskanzlerin Merkel mit Ministerpräsidentin Dreyer im Ahrtal, als sie gemeinsam, und sie, glaube ich, sogar noch untergehakt hatten, also hier CDU, Kanzlerin, SPD, Ministerpräsidentin, als sie gemeinsam diesen Ort besucht haben. Und ich fand das ein sehr, sehr starkes, ein extrem sympathisches Zeichen.
Fand ich auch. Deswegen frage ich, hätte Olaf Scholz in Magdeburg den Merz einfach zu sich nach vorne ziehen sollen?
Das ist auch schon passiert. Das ist im 21er Wahlkampf, gab es ja auch schon Situationen, ne, durch die Katastrophen, nicht nur im Ahrtal, sondern auch in Nordrhein-Westfalen, wo auch Scholz gemeinsam mit, ich glaube, es gab auch gemeinsame Termine mit Laschet und oder mit den entsprechenden, es gab sogar einen Termin mit Söder, war in Bayern, glaube ich, war auch noch irgendwas war. Also wo man wirklich gemeinsam Termine wahrgenommen hat und dann mal für eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde diesen Wahlkampf hat ruhen lassen. Das finde ich grundsätzlich starke Signale. Wie das jetzt speziell in diesem Fall war, weiß ich nicht. Wir hatten natürlich mit Laschet damals auch noch eine andere Situation, weil er ja letztendlich Ministerpräsident da auch eine andere Verantwortung, eine Rolle auch in Nordrhein-Westfalen, das ja auch betroffen war. Wie das jetzt mit dem Terminkalender aussah, wann wer wo da jetzt wann aufgeschlagen ist in Magdeburg, das kann ich jetzt nicht sagen, warum es auch nicht zusammen stattgefunden hat.
The world's most influential influencer, nämlich Elon Musk, meinte sich relativ zügig auch zu Magdeburg äußern zu müssen. Er hat erstens mal Olaf Scholz beschimpft. Da wusste er, glaube ich, noch nicht, dass der Amokfahrer ein Elon Musk-Fan war. Es gibt ja viele Menschen, die Elon Musk einfach toll finden aufgrund seines unternehmerischen Erfolges, seiner Vision und so weiter und so fort. Spielt Elon Musk eine Rolle in so einem Fall?
Jetzt konkret nicht. Ich würde allerdings schon sagen, dass das Einmischen von ihm, wir dürfen das auch nicht immer nur so deutschlandzentriert betrachten, er mischt sich ja überall Klar. in der Welt mittlerweile,
Italien,
ja. mittlerweile ein.
Ukraine.
Aber er hat natürlich ein Following und es ist ganz interessant, weil ich habe den natürlich früher auch anders gesehen. Ich gehöre, glaube ich, in Deutschland vielleicht nicht zu den First Movern, aber definitiv zu den Early Movern und bin vor 10 Jahren meinen ersten Tesla gefahren und bin dann irgendwie 7 Jahre lang oder 8 Jahre lang Tesla gefahren. Bei mir war es am Ende so, dass ich gesagt habe, ich kann mit dem Mann und am Ende auch mit seinen Produkten nichts mehr zu tun haben, weil das ist jetzt vom Freak, der einfach auch Anerkennung verdient hatte, weil er Dinge vorangebracht hat und auch hochspekulativ für sich selbst. Also das war ja nicht immer ausgemacht, dass das alles gut geht, was er macht. Aber jetzt ist es natürlich so, dass er, wie mancher von diesen Tech-Milliardären, ja einfach extrem libertär. Das ist ja eine amerikanische politische Grundströmung, dieses Libertäre, was ja im Prinzip den Staat komplett ablehnt.
Sehr darwinistisch, ne?
Es genau, ist genau.
Survival of the fittest,
fertig. So ist es und hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner und wer es nicht schafft, hat halt Pech gehabt und
ist selber schuld.
Ist auch selber schuld und braucht man eigentlich auch nicht. Mhm. Und das dringt jetzt bei ihm halt immer stärker durch. Das ist häufig ein Phänomen bei Leuten, die es dann geschafft haben, wobei er selbst ja aus einer Migrantenfamilie kommt. Es hat eine andere Dimension. Weißt du, Elon Musk ist ein Global Player, eine internationale Ikone für manche. Und wenn der jetzt sagt, die einzige Rettung für Deutschland ist die AfD, dann ist das was anderes, als wenn Alice Weidel das sagt. Das heißt, du kommst da schon in, es kann da durchaus auch Menschen geben, die sich einfach davon angesprochen fühlen und sagen, naja, wenn der die gut findet, dann können die ja so schlimm nicht sein. Und insofern, das weiß man nie so recht. Wir haben ja über labile Menschen gesprochen und was eben dazugehört in diesem Weltbild der AfD ist oder auch in dem rechtsextremen Weltbild auch überall auf der Welt. Das ist ja schon, dass man sich eigentlich ausblendet, alles, was nicht in den Kram passt. Das heißt, auch viele, die jetzt dieses Attentat betrachten, werden ausblenden, dass der Attentäter offensichtlich ein AfD- und Musk-Fan und ein Merkel-Hasser und ein Islamisten-Hasser war. Das werden sie, und Spaßbürger und außerdem auch noch einen Job hatte und so weiter und so fort. Also eigentlich, sondern alles, was die sehen, ist, der kam von draußen und bringt Deutsche um. So, das ist, das reicht als Weltbild. Und dann kommt noch jemand wie Musk, der sagt, ihr habt sowieso, übrigens mit einem Bundeskanzler, mit dem er vor ein paar Jahren noch das Tesla-Werk in Grünheide gemeinsam eröffnet hat, da war er eben noch ganz recht, oder Musk war da Scholz auch noch ganz recht, darf man nicht vergessen, aber oder wo es Termine gab, von allen Parteien haben sich alle drum geprügelt, mit dem auf dem Bild zu sein. Aber das wird schon Einfluss haben, weil es in dieses Weltbild passt und man lässt alles andere, was aus Sicht dieser ideologisch extrem verhärteten Menschen aus ihrer Sicht keinen Sinn macht in diesem Weltbild, das wird komplett ausgeblendet und läuft dann unter Lügenpresse und sonstigen Abwehrmechanismen.
Ein Thema, das ist jetzt vielleicht ein bisschen am Rande, aber vielleicht doch gar nicht so uninteressant. Ich habe jetzt häufiger gehört, der Täter von Magdeburg hat ja deutlich, klar und unmissverständlich gesagt, Merkel töten. Also beziehungsweise, da war noch eine Bedingung, also wenn man sie nicht einsperren kann oder so. Also auf jeden Fall klarer Aufruf zum Mord. Nun gab es ja mehrere Fälle, da wird dann immer wieder Robert Habeck zitiert, der schon wegen sehr viel geringfügigerer Beleidigungen, also Habeck ist ein Trottel, ich sag's jetzt mal paraphrasiert, und dann gab's gleich eine Hausdurchsuchung. Also wie kann es sein, dass man den Habeck nur ein bisschen beleidigt und kriegt gleich ein Sondereinsatzkommando in die Bude? Und wie kann es sein, dass hier so einer sagt, Merkel töten und hat überhaupt keine Konsequenzen zu befürchten?
Ja, ich glaube, sinngemäß war das irgendwie so formuliert, dass wohl sagte, sie gehört lebenslang eingesperrt und sollte es in Deutschland jemals wieder die Todesstrafe geben, dann sollte man sie auch umbringen. So, das ist, warum wird da nicht jeder gleich, erstens muss sich jemand anzeigen, zweitens muss es überhaupt mal jemand mitbekommen. Also
ja, okay.
Es stellt sich ja immer die Frage, wer hat Postings von diesem Menschen wahrgenommen? Und
hinterher haben sie alle.
Hinterher wissen wir alle mehr, aber da kommen wir wieder zum Thema, was kann man eigentlich machen, weißt du? Und wenn du jetzt, frage einfach mal Mitarbeiterinnen im Einwohnermeldeamt in Berlin, wie oft am Tag sie hören, dass man den ganzen Laden in die Luft jagen sollte und sie gleich mit oder was auch immer. Ja. Und wer nimmt das ernst? Und wenn dann zwei Wochen später einer, der das gesagt hat, den Laden tatsächlich in die Luft jagt. Und das ist ja das Kritische daran. Das klingt immer ein bisschen hilflos, aber ich glaube, man muss der Politik jetzt auch mal zugestehen, dass ja viele wirklich auch permanent sagen, wir können nicht jeden öffentlichen Raum permanent sichern. Deswegen kommst du mit diesen starken Sprüchen auch überhaupt nicht durch. Weil es einfach faktisch nicht geht. Und es ist ja schon eine ganze Menge getan worden, selbst in Magdeburg. Nur hatten wir es hier ja offensichtlich mit dem Täter zu tun, der nicht im Affekt gehandelt hat, sondern der das offensichtlich lange geplant hat, der die Gegebenheiten ausgekundschaftet hat, der sich nach allem, was ich jetzt weiß, offensichtlich auch noch in einem Hotel eingemietet hat, um quasi diese eine Öffnung zu dem Weihnachtsmarkt auch zu finden. Keine Öffnung gefunden hätte, dann hätte er was anderes gemacht, als ein BMW zu mieten. Aber er hätte auf jeden Fall so wie der drauf war, versucht möglichst viele Menschen auf irgendeine Art und Weise zu töten. Und nur weil es ein Messerverbot gibt, heißt es ja nicht, dass die Leute kein Messer bei sich tragen. Ich meine, ein Anschlag ist auch verboten. Da brauchst du jetzt kein Schild aufstellen.
Schon klar. Wobei wir müssen jetzt der Fairness halber dazu sagen, Sicherheitsexperten, die sich Magdeburg und den Weihnachtsmarkt hinterher angeguckt haben, haben gesagt, Sicherheit ist nur dann gegeben, wenn du diese Beton- oder anderen Poller, die einfach ein Auto aufhalten, wenn die wirklich einmal rundherum stehen. In dem Moment, wo es eine einzige Möglichkeit gibt, da durchzufahren, ist das ganze Sicherheitskonzept zum Teufel. Und in Magdeburg war es wohl so, dass diese Rettungsgasse hätte durch ein Polizeiauto versperrt sein müssen, und zwar dauerhaft. Die stand offen. Also das ist zumindest Stand heute, Montag, 23. Dezember nachmittags, das Einzige, was mir bislang bekannt ist, wo es wirklich
da bin ich bei dir. Aber was ich nur sage, ist, wenn der Poller da gestanden hätte, hätte er halt ein Messer genommen.
Hätte
er
was anderes gefunden.
Genau. Oder hätte sich einen anderen Weihnachtsmarkt gesucht. Und im Prinzip sind diese Einrichtungen ja auch häufig dafür da, dass sie jetzt Affekttäter abschrecken.
Lass uns den Blick nach vorne wenden. Es gibt ja, haben wir auch schon mehrfach zitiert, diese goldene Regel der Politik oder des Wahlkampfs. Sommerpause und Winterpause sind immer so Zäsuren, danach fängt was Neues an. Wird Magdeburg ins neue Jahr strahlen oder glaubst du, wir haben ja schon über Gewöhnung geredet, dass wir das im Januar vielleicht auch kollektiv ganz gern verdrängt haben und dann geht's wie normal weiter?
Also ich würde jetzt nochmal in Bezug auf die Frage, wie weit wirkt sich das am Ende auch auf die Wahlentscheidung ab. Also wir haben nach dem Anschlag von Solingen eine dramatische Entwicklung bei dem Thema Migration in der Frage, welches Thema ist Ihnen das Wichtigste. Das ist also von ungefähr 20% auf damals 43-44%, hat sich also verdoppelt. Bedingt auch durch die Themen, die bisher angelegt waren im Bundestagswahlkampf, aber natürlich auch durch die wirtschaftliche und weltpolitische Entwicklung, ist das Thema wieder bei ungefähr 20% gelandet. In all dieser Zeit, als es auf 40 hochging, hat sich die AfD eigentlich nicht weiter verändert. Das heißt, nach meiner Perspektive ist sie eigentlich nach wie vor am Anschlag. Das kann sein, dass sie jetzt nochmal etwas hochgeht, weil das Thema natürlich jetzt auch automatisch wieder an Bedeutung gewinnen wird. Die Frage ist aber, ziehen die Leute daraus wahltaktische Konsequenzen? Und das ist ehrlich gesagt, weiß ich jetzt auch nicht, stell dir vor. Aber ich sehe einfach nur die Indikatoren davor, dass Solingen jetzt keinen starken Anstieg, obwohl das Thema in den Vordergrund gerückt ist, jetzt keinen starken Anstieg an den politischen Rand mit sich geführt hat. Und ich glaube auch, dass, wie gesagt, das Potenzial der AfD nahezu ausgereizt ist. Und wir denken, ja, also das geht sehr schnell, um es mal andersrum zu sagen, ne? Also Solingen hatte ungefähr 4 bis 6 Wochen gedauert, bis das Thema wieder, auf ein normales Maß zurückgegangen ist. Das kann sein, dass sich das jetzt ein bisschen verlängert, weil die Leute jetzt aber auch sowieso viel ausblenden in dieser nächsten Woche oder in den nächsten 10 Tagen. Wie gesagt, in einem Markt, der sowieso relativ zementiert ist aktuell, sehe ich im Moment noch nicht das große Veränderungspotenzial.
Was ich interessant fand, vergangene Woche hat ja Michael Mirsch, der neue SPD-Generalsekretär, ja so eine Art Wohlverhaltenspakt unter den demokratischen Parteien angeregt, haben auch alle bis auf BSW und AfD unterschrieben. Also, dass man gerne harten Wahlkampf führen kann, dass man aber bitte darauf verzichtet, die anderen persönlich zu beleidigen, aber auch Plakate nicht abzureißen und derlei Dinge, mehr Veranstaltungen zu stören. Hast du den Eindruck, dass unter diesem Eindruck dieses Pakts der Demokraten man in Magdeburg ganz besonders zurückhaltend war bei den betreffenden Parteien?
Also erstmal möchte ich eins hinzufügen, es gibt durchaus auch Erschütterung bei Politikerinnen und Politikern. Also du darfst auch nicht vergessen, Politikerinnen und Politiker, auch wenn sie immer da für uns irgendwie so ein fernes Bild zeigen, ich meine, die sind jeden Tag unterwegs, die treffen jeden Tag Menschen, die sind jeden Tag auf Veranstaltungen, die sind unmittelbarer, sie sind eigentlich permanent mit Menschenmengen konfrontiert, anders als wir. Und das macht auch schon etwas mit ihnen, wenn sie sehen, okay, das ist jetzt eine Veranstaltung, auf der hätte ich auch gerade sein können, oder die treffen auch Menschen wie dich und mich oder eigentlich jeden Tag. Und insofern glaube ich schon, dass da eine Erschütterung auch tatsächlich da war und dass ich immer noch davon ausgehe, dass die meisten Menschen, die Politik machen, anständige Menschen sind. Und so verhalten sie sich auch, bis auf die üblichen Verdächtigen. Warum jetzt ein BSW bei so einem Kodex nicht mitmacht und eine AfD, ist eigentlich selbsterklärend, weil die so nicht Wahlkampf machen. Und ich finde das noch ganz interessant, was wir vielleicht auch nochmal beleuchten können. Es kam ja jetzt auch in den letzten Tagen nochmal ein Überblick über die Großspenden rein für die Parteien. Und da musst du sehen, dass das BSW hat 6,4 Millionen Euro an Großspenden eingenommen im Jahr 2024.
Oder war das ein Pärchen mit 5 Millionen?
Ja, genau. Ja, die haben einmal 4 Millionen und einmal 990.000. Ja. Aber insgesamt 6,4 Millionen wären zum Beispiel die Volkspartei SPD hat 520.000 Euro in diesem Zeitraum bekommen. Das heißt, BSW ist mit Abstand noch vor der Union, die eigentlich bisher ja eigentlich die Großspenden bekommen hat. Und nur mal zum Vergleich zur Linken der Partei, aus der das BSW sich ja entwickelt hat, die haben 68.000 Euro an Großspenden bekommen. Das heißt, diese Summe, die ist schon so massiv, dass wir davon ausgehen können, dass das BSW in diesem Wahlkampf ganz massiv auf den Faktor setzen wird, auf den sie ja auch schon gesetzt haben, also sehr stark auch einen digitalen Wahlkampf führen wird. Und wenn die sich jetzt einem solchen Anstandskodex verwahren oder nicht teilhaben, dann können wir uns auf der Seite auch schon mal auf einiges gefasst machen, weil mit dem Geld kannst du verdammt viel anstellen.
Liebe Leute da draußen, zum Schluss, nein, dies ist kein Aufruf zur Denunziation, aber für den Fall, dass in eurem Umfeld Familie, Kollegen, Freunde, Menschen fortgesetzt merkwürdige Reaktionen, ungewohnte Reaktionen zeigen, bitte, bitte Aufmerksamkeit. Ich glaube, dieser Fall von Magdeburg hat auch ein ganz klein bisschen, aber wie gesagt, das ist jetzt nur gefühltes Wissen, aber auch damit zu tun, dass, ja, dass Kollegen sich vielleicht mal die Hand auf die Schulter legen und sagen, sag mal, was ist los oder können wir dir helfen? Also Einsamkeit oder nicht angesprochen zu werden, verbessert zumindest die seelische Lage von Menschen in psychischer Not nicht. Das soll auch kein Verständnis sein für den Täter, auch keine Relativierung. Ich glaube nur, Gemeinsamkeit ist so eine Botschaft, wenn man überhaupt was aus diesem Magdeburger Weihnachtsmarkt aus dieser Katastrophe mitnehmen will, dann ist es unterhaken und füreinander sorgen und ein bisschen drauf achten. Lieber Frank, bevor ich hier ins Predigen komme, haben wir noch einen Aspekt vergessen, wahlkämpferisch?
Nein, das haben wir nicht. Also wie gesagt, ich habe das ja schon einige Male erlebt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube, weil das immer so hart kritisiert wird, wie benimmt sich jetzt jemand unmittelbar nach einem solchen Anschlag oder nach einer Naturkatastrophe. Ich würde da auch mal für ein bisschen Nachsicht mit denen, die auch an irgendeiner Stelle Verantwortung tragen, weißt du? Das ist ja auch etwas, was jetzt in Magdeburg passiert, dass jetzt das eine Schlupfloch gesucht wird und dann wird gesagt, der oder der und am Ende war es vielleicht dieser Verwaltungsmensch, der das Schlupfloch offen gelassen hat. Also hinterher weiß man immer mehr. Und zunächst mal ist eins wichtig, verantwortlich für ein Attentat ist der Attentäter und niemand sonst. Und alles andere kann man aufarbeiten, aber da jetzt Leute zu teeren und zu federn und irgendwie durch die Stadt zu jagen, da bitte ich doch auch um Besonnenheit, weil es passieren Fehler, aber deswegen muss niemand davon ausgehen, dass nur weil an einer Stelle mal ein Schlupfloch gelassen wird, dass das ausgenutzt wird und man am Ende Tote und Verletzte hat. Das ist immer die Verantwortung dessen, der das Attentat am Ende durchführt. Und bei einer Naturkatastrophe ist es häufig sehr, sehr ähnlich. Da wissen wir auch hinterher mehr, wer dann am Ende dann zum Teil in jahrelangen Prozessen da noch überführt werden soll, weil er an irgendeiner Stelle gepennt hat. Das ist nicht der Weg, wie man mit solchen Katastrophen umgehen kann. Man soll aus ihnen lernen, aber man muss deswegen nicht weitere Leben ruinieren.
Nachsicht, Mitgefühl und im Zweifelsfall immer die Frage sich stellen, was würde die Liebe tun? Wir wünschen insbesondere auch den Mitmenschen, Mithörenden in Magdeburg ganz viel Kraft und ich sage, lieber Frank, ganz herzlichen Dank für deinen spontanen Einsatz.
Ich danke dir.
Ein Podcast von Funke.